Johannes 19, Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Heute Abend möchte ich nun über das Wort reden: Es ist vollbracht. Das schönste Wort. Als Jesus am Kreuz war, hat er 7 Worte geredet. Diese 7 Worte sind von größter Bedeutung. Die Worte, die meisten hat er in den letzten Momenten seines Lebens hier auf Erden vor seinem Tod geredet. Das erste Wort sollen wir uns kurz daran erinnern: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das war das erste Wort. Vater, vergib ihnen. Welch ein Herr, er Jesus Christ, Jesus Christus, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und alle diese Worte spielen eine große Rolle in unserem Leben. Jeder, der zum Kreuze kommt, erlebt diese Worte. Wer zum Kreuze kommt, kann nicht anders, mit Jesus zu reden: Vergib ihm und vergib ihnen. Wir selber können ja keine Vergebung empfangen und erlangen, ohne unseren Mitmenschen genauso zu behandeln, wie Gott uns behandelt hat. Darum beten wir das Vaterunser: Vergib uns, so wie wir vergeben. Genauso wie wir vergeben, so wird uns vergeben. Aber wer zum Kreuze kommt und Golgatha erlebt hat in seinem Leben, der kann nicht anders. Bei dem ist kein Nachtragen. Es kann kein Nachtragen geben. Da ist keine Spur von Groll, Bitterkeit, Sauer sein beim Kreuz auf Golgatha. Da kann man nicht nachtragen. Wenn man Christ ist, wahre Christ, kann man das nicht. Wer ganzer Christ ist, der kann nicht nachtragen. Da gibt es keine Wurzel der Bitterkeit in seinem Leben. Der kann nicht anders als sagen: Verzeihen. Er redet nicht über die Sünden der andere. Der Affe redet nicht. Der richtet das Böse nicht zu. Lieben Freunde, ich habe gesagt, es gibt noch leere Plätze hier. Aber wenn ein jeder unter uns ein wahrer Christ ist, dann sind wir eine große Menge. Und was Gott nicht durch diese Menge schaffen könnte, weiß keine, kann keine ermessen. Das erste Wort dann, Jesu am Kreuz: Vater, vergib ihnen. Sie haben doch das nicht. Er sagt, sie wissen nicht, was sie tun. Sie sagen doch ganz gewiss, wussten sie, was sie tun. Aber er sagt: Vater, vergib ihnen. So ist das Herz Jesu. So ist die Gesinnung Jesu. Aber darüber will ich ja heute Abend nicht reden. Ich dachte, ich werde die nur kurz erwähnen. Aber verzeihen Sie, wenn ich nur kurz diese Worte betone und anrühre. Ich sagte ja, Golgatha ist der schönste Flecken in dieser Welt. Geistliche Golgatha. Du kannst nach Israel gehen, nach Golgatha, und bedeutet nichts. Du siehst das Kreuz jetzt nicht mehr. Das Lamm, das geschlachtet ist, auch nicht. Aber Gott sei Dank, du kannst heute Abend erleben und es sehen. Das zweite Wort: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wie wunderbar. Dieser Mann, vor ganz kurzer Zeit hat er noch seine gespottet. er mit dem anderen, gegen Jesus. Aber als er dort am Kreuz hing, plötzlich verschwand der Nebel, die Nacht, und wurde Licht. Und er sagte, Herr, gedenke meine. Und bekannte frei vor aller Welt, du, warum tadelst du ihm, sagte seinen Kollegen. Wir haben dieses verdient. Wir sind Sünde. Aber dieser ist unschuldig. Und er sagte, gedenke meine, wenn du ins Paradies kommst. Und der Herr sagte, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Wahrlich, welch ein Heil. Wie wunderbar, um zu Jesus zu kommen und solche Worte zu hören. Das dritte Wort, Frau, sieh, das ist dein Sohn. Sohn, Johannes, sieh, das ist deine Mutter. Jesus hatte Brüder, aber er hat seine Mutter, nicht seine Brüder, anvertraut. Jakobus war der Älteste von den anderen Brüdern, der folgte auf Jesus. Natürlich waren das seine Halbbrüder, aber wir können auch sagen, es waren seine Brüder. Das wäre das Natürliche gewesen, dass er Maria nun den nächsten Bruder anvertraut hat. Aber das hat er nicht getan. Er sagte, Frau, das ist dein Sohn. Wer war der Sohn? Eine seiner Jünger. Das war Johannes, der Jüngste von ihnen. Alle waren geflohen, alle hatten Angst, alle schämten sich seine. Nur der Johannes war mit den Frauen am Fuße des Kreuzes. Und Jesus, vor dem er starb, sagte, Frau, das ist dein Sohn. Die Maria hatte den anvertraut, der mit ihm beim Kreuzestod war. Da bekommt man den Segen. Das durchbricht alle natürlichen Familiengrenzen. Jesus sagt, meine Mutter, in anderen Worten, die soll bei dem Jünger sein, der hier beim Kreuz auf Golgatha war. Vielleicht gibt es Menschen, die um den Segen Gottes beten. Wenn ihn aber nicht empfangen, warum nicht? Weil sie nicht am rechten Ort sind. Wo ist der rechte Ort? Am Fuße des Kreuzes. Da sollen wir verweilen. Da sollen wir sein. Am Fuße des Kreuzes. Der nächste Punkt. Mein Gott. Mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Das war der Kelch, den Jesus getrunken hat. Darum hat er geschwitzt. Darum war sein Schweiß wie Blutstropfen. Im Garten Gethsemane sagte Herr, es steht keine Möglichkeit, dass dieser Kelch vorübergehe. Aber nicht mein, dein Wille geschehe. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Er nahm auf sich unsere Schuld und unsere Sündhaftigkeit. Und dadurch wurde er vom Vater getrennt und sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses hat Jesus ausgerufen, sodass sie das nie ausrufen müssen. Ein jeder von uns ohne Jesus Christus wird das auch mal ausrufen und für die ganze Ewigkeit in der ewigen Verdammnis. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber das hat Jesus auf sich genommen, sodass wir das nicht erleben brauchen, sondern dass wir in engster Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott leben können. Das nächste Wort. Mich dürstet. Mich dürstet. Natürlich hat Jesus auch leiblich gedürstet. Er war wahre Mensch und wahre Gott, auch am Kreuz. Leiblich hat ihn gedürstet, durch die Not, durch die Schmerzen, durch das bittere Leiden und Sterben konnte er nicht anders, als dass ihn dürstete. Aber das Allergrößte ist der geistliche Durst. Als wir heute Abend am Tisch saßen, sagten wir, wonach hat ihn wohl gedürstet? Wonach hat er gedürstet, vor dem er starb? Wonach hat er gedürstet? Und wenn man an Jesaja 53 denkt, den 11. Vers, in anderen Sprachen bringt das es so klar hervor, dass durch sein bitteres Leiden und Sterben, durch seine Schmerzen, wird Frucht hervorgebracht werden. Frucht, an der er sich freuen und sättigen kann. Genauso wie eine Mutter, die ihr Kind in diese Welt bringt, die schlimmsten Schmerzen erlebt. Aber wenn sie das Kind herzt und das Kind in ihren Armen hat, vergisst sie die Schmerzen. Dann ist die Not hinweggetan. Dann denkt sie nicht mehr an die Geburtswehen. Und Jesus, durch sein bitteres Leiden und Sterben, hat er die Gemeinde Jesu in diese Welt gebracht und bringt sie noch in diese Welt. Er wurde ins Herz gestoßen, dort, wo das Wasser und das Blut herausfließ. Die Menschen konnten nicht glauben, dass er schon tot ist. Keiner starb so schnell am Kreuz. Die anderen beiden mussten die Beine zerschlagen werden, um sie zu töten. Aber Jesus nicht. Der war schon tot. Und die Römer waren erfahrene Menschen. Die wussten schon, ob eine Leiche tot ist oder nicht. Oder der Leib tot ist. Und als er den Spieß, der Hauptmann, in seine Seite stieß, ins Herz hinein, da kam Wasser, das kam Blut, das war für sie ein klares Zeichen, der ist tot. Es gibt ja viele Sekten in dieser Welt, einige sagen, er war nur scheintot, er war nicht wirklich tot. Was für Unsinn es alles in dieser Welt gibt, kann man nicht fassen. Für sie war das klar und keine kann solch ein Stoß überleben, aber er war schon tot. Und weil er vor dem gesagt hat, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und dann starb er. Das war das 7. Wort, das 6. ist es vollbracht. Und das ist so wunderbar, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Jesus hat gesagt, ihr könnt diesen Tempel zerbrechen. Und ich werde ihn zerbrechen. Am dritten Tag werde ich ihn wieder aufbauen, werde er wieder auferstehen. Und sie träumten vom Tempel in Jerusalem. Natürlich, das hätte er auch tun können. Aber er redet von seinem Leib, der Tempel Gottes. Die ganze Fülle Gottes war in ihm, leibhaftig. Und er hat seinen Geist befohlen. Keine hat den Geist von ihm genommen. Keine hat ihn getötet. Er hat sein Leben gegeben für uns. Und er hat sein Leben wiedergenommen. Lieben Freunde, entschuldigt, dass ich diese sieben Worte erwähnt habe. Ich möchte ja nur über das Wort, es ist vollbracht, reden. Aber wer Jesus lieb hat, dem wird es keine Langeweile sein. Und wer Jesus sucht und wer dieses hört und Ohren hat zu hören, dem wird es zum Segen sein. Denn es gibt keinen anderen Weg zu Gott, denn dieser Weg allein, den Gott selbst geschafft hat. Es ist vollbracht. Als er das letzte Wort aussprach, da erbebte die Erde. Da zerrissen die Felsen. Warum sind die zerrissen? War es durch Schmach und Hohn? Warum sind die Felsen wohl geplatzt? Warum sind die zerbrochen? Warum haben die sich geöffnet? Warum hat die Erde gebebt? Wenn ich darüber nachdenke, im Lichte der Worte und des Wortes, es ist vollbracht, dann denke ich wohl, das haben sie getan, volle Freude. Da haben die Felsen ihren Mund geöffnet zu Lobe Gottes. Die Erde vor Freuden gebebt, weil gerade hat Jesus gesagt, es ist vollbracht. Er hat den Satan sozusagen den letzten Schlag gegeben. Sozusagen den Todesschlag, den Siegesschlag. Und hat den Satan mit all seinen höllischen Hirnen und Horden überwunden, besiegt. Die Sünde, die Welt, Augenlust, Fleischeslust, Lüste der Welt, alle okkultischen Mächte, alle Dämonen, Jesus sich war offenbar. Dann kann man verstehen, dass die Felsen gejubelt haben, dass die Erde in Bewegung gekommen ist, weil die Menschen nicht einstimmten in den Siegesschrei. Als Jesus vor kurzem, vor seinem Kreuzestod, in Jerusalem einzog, auf der Eselin, da schrien die Kinder mit ihren Palmenzweigen, Hosianna! Hosianna! Natürlich, die Frommen, die Hohenpriester, die Schriftgelehrten, gefiel dieses Wort nicht. Und sie sagt, bring doch diese Kinder zum Schweigen. Wir wissen wohl alle, was Hosianna bedeutet. Hosianna ist leider kein deutsches Wort, es ist ein Fremdwort. Und leider kann man Fremdworte missverstehen. Nun, Hosianna bedeutet, Herr, rette uns. Es gibt viele sogenannten geistlichen Schriftgelehrten, Pharisäer, Prediger, auch heute noch, in dieser Zeit, denen es nicht gefällt, wenn man über Rettung redet. Das Wort für diese Reise ist, Jesus rettet. Über diese Tournee steht, Jesus rettet. Dankeschön. Und was bedeutet das? Es gibt Menschen, die sagen, sag uns, schweig darüber. Darüber redet man nicht. Aber das ist die Botschaft, dass Jesus rettet. Wenn Sie in eine Zeitung gelesen haben, Berliner Zeitung, seine Morgenzeitung oder was, über diesen Abend, ist da einiges geschrieben, worüber geredet wird. Und dass Jesus rettet. Und das ist die herrlichste und wunderbarste Botschaft für den heutigen Tag und für die heutige Zeit. Die Welt liegt im Argen, sieht böse aus, nicht gut. Nicht nur Südafrika, die ganze Welt. Irgendjemand, der Augen zu sehen hat, weiß das. Natürlich gibt es blinde Menschen, die das nicht wissen. Und einige, die das nicht sehen wollen. Aber da sind Wolken am Horizont des Himmels, die nicht Gutes voraussagen. Natürlich wird es manchen plötzlich überkommen, wie der Herr Jesus sagte, wie eine Frau mit den Geburtswehen plötzlich überrumpelt wird. Und so wird es manchen sein. Manche sagen, Friede, Friede, keine Gefahr, alles gut. Aber plötzlich kommt es doch über die Erde. Und würde auch über uns kommen, wenn es nicht für Jesus Christus wäre, der rettet. Und uns retten kann. Er kann uns von vielen Sachen retten. Aber das Größte ist, dass er uns vom geistlichen Tod errettet, von unseren Sünden, von der ewigen Verdammnis und uns das ewige Heil bringt. Das ist die größte Rettung. Nun, warum ist es, dass das Kreuz uns die Rettung bringt und dass die Rettung übers Kreuz kommt? Die Bibel sagt, für wahr er trug und lud auf sich unsere Schmerzen. Und um unsere Missetat willen ist er gekreuzigt worden und hat unsere Schuld und unsere Sünde auf sich genommen am Kreuz auf Golgatha. Alles Böse hat er auf sich genommen und ist für uns als Schuldopfer am Kreuz auf Golgatha gestorben. Da hatte unsere ganze Schuld bezahlt. Was für Schuld ist das? Ich sagte, er hatte die ganze Schuld bezahlt. Unsere Sündenschuld hatte da bezahlt. Wir haben gesündigt. Und wir haben gegen Gott gesündigt. Und die Schuld trennt uns von Gott. Unsere Schwester sagt, wie die Berliner Mauer trennte hier. Es gibt eine größere Trennung, größere Trennung. Eine größere Mauer. Jesaja 59 sagt, seine Ohren sind nicht taub geworden. Sein Arm ist nicht kürzer geworden. Aber unsere Untugenden, unsere Sünden, die scheiden uns von unserem Gott. Da gibt es eine gewaltige Mauer, die uns trennt von unserem Gott. Und die hat Jesus auf sich genommen. Dafür ist Jesus am Kreuz auf Golgatha gestorben. Um unsere Missetat willen ist er verwundet. Und um unsere Sünde willen zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Da kann einer gleich sagen, ja, ich brauche nie wieder zu erkranken. Halt mal. Beim Evangelium um Worte Gottes gilt das Geistliche immer an erster Stelle. Was sind Halsschmerzen? Was sind Kopfschmerzen? Was sind die Schmerzen im großen Zeh? Die kommen und gehen. Aber es gibt eine Heilung, die viel tiefer geht. Und das ist Heilung der Sünde. Dass er unsere kranken Seelen, die durchseucht sind von der Sünde und gebunden mit der Sünde macht, dass wir geistlich geheilt werden. Durch seine Wunden werden wir geheilt. Wenn wir zu ihm kommen mit unseren Sünden, dann werden wir geheilt. Dann gibt's Vergebung für unsere Sünde, für die Schuld unserer Sünde. Und dann schenkt er uns die Kraft, die Sünde zu überwinden. Da werden wir von Neuem wiedergeboren. Und dann, durch die Kraft des Kreuzes Jesu Christi, werden wir neu gemacht und neu geschaffen. Da gibt es nicht nur Vergebung der Sünden, sondern da macht er uns frei von der Macht der Sünde, die den Menschen versklavt, das im Römer 7 lebt. Das, was ich tun will, das tue ich nicht. Das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Und dann bleibt der Mensch nicht stecken im Römer 7. Einige trösten sich mit Römer 7 und den Rest ihres Lebens verbringen sie dort und wissen nicht, dass es ein Römer 8 gibt. Das, was dem Gesetz unmöglich war, hat Gott geschafft, durch das er seinen Sohn sandte im Fleisch. Und dadurch hat er die Sünde in uns verdammt. Da gibt es ein Gesetz der Freiheit. Und nicht eine verdrehte Freiheit, dass jugendliche Menschen sagen, so können wir, jetzt können wir weltlich sein. Jetzt machen wir es wie die Welt. Denn jetzt sind wir frei. Das ist Sklaverei der Sünde und Sklaverei der Welt. Wenn wir frei sind, dann sind wir frei von der Sünde Macht. Und das Gesetz konnte uns nicht befreien. Das Gesetz sagte, du sollst nicht stehlen und wir haben gestohlen. Du sollst nicht lügen, wir sollen nicht lügen. Du sollst nicht huren, und wir haben gehurt. Und dadurch hat Gott, darum hat Gott seinen Sohn gesandt. Wie wunderbar, seinen Sohn. Denken Sie mal daran, als es dunkel war in der Welt, als Jesus am Kreuz starb, als er sagte, es ist vollbracht, und dann ausrief, ich befehle meine Seele, meinen Geist in deine Hände. Da erbebte die Welt, die Erde, zerrissen die Felsen. Und der Hauptmann mit seinen Soldaten, der römische Hauptmann, der rief aus und sagte, wahrlich, dies ist der Sohn Gottes gewesen. Wunderbar. Dies ist der Sohn Gottes, rief ein Heide aus. Und die Felsen stimmten im himmlischen Chor mit ein. Ich erwähnte ja, als Jesus in Jerusalem hineinritt und die Pharisäer sagten, steuer die Kinder. Da sagte Jesus, wenn diese schweigen, werden die Steine ausrufen. Und die Kinder haben nicht geschwiegen. Aber am Kreuz waren die Kinder nicht da. Auszurufen, Hosanna, dem Sohne Gottes. Da mussten die Steine das tun. Eine erschütterliche Tatsache ist dies, dass die Härte in diesem Geschehen des Menschen, des Herzen der Menschen offenbart wird. Die Menschenherzen waren hart, verstockt, wie Granit. Aber die Steine, die zerbrachen. Die fühlten die Kraft des Sieges Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha. Das Neue Testament sagt, am Kreuz hat er den Teufel besiegt. Er hat ihn entwaffnet. Er hat ihn entlarvt. Und Paulus gebraucht ein Wort, das sie im Römischen Reich gebraucht haben. Im Römischen Reich, wenn irgendwo im Römischen Reich ein Aufstand war, Unruhen, eine Rebellion, Menschen in Widerstand kamen gegen das Römische Reich, dann sandte der Kaiser seinen General mit der Armee, mit seiner Mannschaft. Und die gingen dorthin und kämpften mit dem Feind. Und wenn sie ihn besiegt hatten, dann nahmen sie den Feind, entwaffneten ihn, nackt banden sie ihn an einen Wagen und schleppten ihn zurück nach Rom. Und wenn sie, vor dem sie kamen, wurden zwei Menschen gesandt, vorausgesandt mit Räuchwerk. Die kündigten den Sieg an. Der Feind ist überwunden. Dann wurde der Führer, der Leiter dieses Aufstandes, am Wagen gebunden und geschleppt nach Rom. Da zum Marktplatz, da war ein Pfahl, da wurde dieser Mann angebunden, Hände und Füße, den ganzen Leib, und öffentlich Schau getragen. Dann kamen die Menschen und schauten sich diesen Mann an. Ihm war alle Gewalt genommen, er war entwaffnet, er war gebunden, war keine Gefahr mehr. Dann kamen sogar die kleinen Kinder und spotteten seine und kniffen ihn. Einige kamen mit faulen Tomaten und warfen die in sein Gesicht und trieben Spott mit ihm. Er war besiegt. Und Paulus in seinen Briefen gebraucht genau das Beispiel und sagt, Jesus Christus hat den Satan mit seinen Mächten öffentlich Schau getragen, hat ihn besiegt, entwaffnet. Das ist am Kreuz auf Golgatha geschehen. Und als das geschah, da erbebte die Erde. Da waren keine Chöre zu singen, wie zu seiner Geburt ein Engelschar kam. Und es in der dunkelsten Nacht, wie Tag wurde an dem Ort. Und die Hirten erstaunten. Da waren keine Kinder wie in Jerusalem, die riefen Hosianna. Die Seinen waren geflohen, außer die drei Marias. Die waren dort und Johannes mit ihnen. Und da geschah der größte Sieg, der je geschehen ist und je geschehen wurde. Der gekämpft wurde zwischen Himmel und Hölle. Und der Kampf ging um sie, um ihre Seele, ihr Seelenheil. Jesus hat gerungen mit dem Satan um ihr Heil, um sie loszukaufen. In alle Ewigkeiten, Offenbarung heißt es, lobten sie und sangen ein neues Lied. Er hat uns von allen Nationen erkauft, mit seinem teuren Blut. Und Petrus sagt, nicht mit Silber und Gold, aber mit seinem teuren Blut hat er uns erkauft. Welch ein Sieg, welch eine Macht war das, welch eine Kraft, die ganze Welt in Bewegung brachte. Und da haben ohne Zweifel, und da sind die Höllenfundamente und Feste auch gerüttelt und geschüttelt worden, da haben sie gebebt. Der Satan meinte, er trägt in sich. Plötzlich war er erlegen, besiegt. Und dieser Sieg war für sie und war für mich. Nun möchte ich Ihnen nur ein paar Beispiele sagen, mit denen schließen, um dieses Bild klarer zu stellen. Wir sind Gott überaus dankbar für die Erweckung in Südafrika, die 1966 begann und heute noch weitergeht. Täglich kommen Menschen noch zum Herrn. Und dass wir des Herrn sich auch heute noch erleben können. Eines Tages kam ein blinder Mann auf die Missionsstation, Kwasi-Zabantu, das Zentrum der Mission, wollte mich sehen. Ein Mitarbeiter brachte ihn zu mir. Ich sagte, redet ihr doch mit ihnen. Aber es gibt einige Menschen, die verkrampft sind und die wollen den Elo Stegen sehen. Und man sagt, das sind doch Mitarbeiter. Nein, wir wollen ihn sehen. Und so war dieser Blinde auch. Er wollte mich sehen. Der Mitarbeiter kam und sagte, nein, er will dich sehen. Da hast du ihm denn nicht erklärt, dass ich keine Zeit habe. Ich kann doch mit dir reden. Nein, er will dich sehen. Gut, dann beugte ich mich und ging zu ihm. Ich sagte, was ist es, was du möchtest? Er war erbost, war auch etwas unfreundlich, ärgerlich und verdrießlich über mich. Sag, warum wolltest du nicht kommen? Wollte dich doch sehen. Dann sagte ich, ja, sag mir denn, nun bin ich gekommen, was willst du? Er sagte, ich bin blind. Die drei Blinden, die neulich geheilt worden sind, kommen von meinem Kreis. Und die sind sehend geworden. Darum bin ich jetzt hier. Bete für mich, dass ich sehend werde. Ich lachte. Ich sagte, du machst wohl einen Witz. Das tue ich nicht. Das verärgerte ihn. Ich sage, ärgere dich nicht, du wirst nichts von Gott empfangen, wenn du dich ärgerst. Da musst du Buße noch übertun, dass du dich ärgerst. Aber das, was du mir sagst, ist ein Witz. Ich soll für dich beten, dass du heil wirst. So funktioniert es nicht. So macht man das nicht. Dann sagt er, warum willst du nicht für mich beten? Hast du nicht für die drei gebetet? Ich sage, ja, ich habe für die gebetet. Warum betest du denn nicht für mich? Ich sage, ich bete nicht für einen Menschen, wenn er einfach kommt und sagt, bete für mich. Das Erste muss an erster Stelle stehen und das Zweite an zweiter Stelle. Das Erste, worum es geht, ist um dein Seelenheil. Bist du gerettet von deinen Sünden? Hast du schon Frieden mit Gott gemacht? Die Bibel sagt, lege niemand so schnell die Hände auf. Es gibt Menschen, wo jeder Hand und Franz sogar Kinderhände auflegen. Menschen, die mit Blindheit geschlagen sind. Die Bibel, die warnt, lege niemand so schnell die Hände auf. Und dann sagt es in Jakobus 5, wenn jemand krank ist, bekennet eure Sünden eine dem anderen. Erst die Beichte. Das Leben bereinigen. In göttlicher Heilung beginnt es immer ohne Ausnahme. Erst beim Herz. Erst das Geistliche. Was nützt es dem Menschen, wenn er geheilt wird von seiner Lähmung? Was nützt es, wenn er geheilt wird von seinem Blindsein? Was nützt es, wenn er geheilt ist von seiner Krankheit und ist nicht geistlich geheilt? Der wird nach dem mehr sündigen, als was er vor dem getan hat. Der wird mehr saufen, mehr huren, sich schäbiger benehmen als vor dem. Das ist eine gefährliche Sache. Das Rechte ist, dass die Seele des Menschen erst gerettet wird. Das ist Nummer eins. Und ich sagte ihm, du, lieber Freund, ich rede jetzt zu dir. Du willst sehen. Du willst, dass deine leiblichen Augen sehen. Vor dem deine leiblichen Augen sehen und wir dafür beten, müssen deine geistlichen Augen geöffnet werden. Sag, hast du schon mal Jesus am Kreuz erblickt? Da sagte, nein. das habt ihr Weißen doch gemacht. Ihr habt ihn ans Kreuz genagelt, nicht die schwarzen Afrikaner. Ich sage, hast du ihn noch nicht am Kreuz gesehen? Nein. Hast du noch nicht erkannt, dass er am Kreuz auf Golgatha als Lamm Gottes geschlachtet ist für dich? Nein. Hast du noch nicht erkannt, dass er um deine Missetat willen, um deine Schuld willen, um deine Sünden willen geschlachtet worden ist am Kreuz auf Golgatha? Dann wurde er stille. Dann kam das Nein nicht so schnell. Hast du schon erkannt und gesehen, dass er keine Sünde hatte? Dass er das schuldlose Lamm Gottes ist? Aber deinetwillen, um deine Sünde willen, zerschlagen ist? Plötzlich sagte, Mensch, nun gehen mir die Augen auf. Nun fange ich an zu verstehen, was du mir sagen willst. Und lieben Freunde, als er das sagte, sprang er auf und sagte, ich kann sogar mit meinen leiblichen Augen sehen. In dem Moment wurde er sehend. Welch eine Kraft liegt in der Botschaft des Kreuzes Jesu Christi. Die kann nicht nur leibliche Augen öffnen, nachdem sie die geistlichen geöffnet hat, sondern das Leben vollkommen neu machen, neu schaffen. Menschen, die sich hassten, dass sie sich inbrünstig lieben. Menschen, die nicht eins waren, dass sie eins sind wie die Dreieinigkeit Gottes. Als Jesus betete, Vater, ich bitte für sie, dass sie so eins sind, wie du und ich eins sind. Wo keine den anderen tadelt und afterredet. Wo keine den anderen, wo es keine deinen Bruder bekämpft, hinter den Rücken. Es ist vollbracht. Jetzt kann der Mensch Frieden haben mit Gott. Vergebung der Sünden erlangen. Befreiung der Sünden und ein göttliches Leben leben und nicht als Einzelgänge, sondern mit seinem Mitchristen eins ist. Welch eine Herrlichkeit! Das sind Menschen, die geboren sind aus der Seite Jesu Christi. Die kommen aus dem Herzen Jesu Christi. Und dann haben die seine Gesinnung und seinen Geist, sind teilhaftig seine Natur. Und wie Adam ausrief, als er Eva sah, das ist Fleisch von meinem Fleisch, das ist Bein von meinem Bein. Und dass der zweite Adam auch ausrufen wird, wenn er sie sieht, das ist Fleisch von meinem Fleisch, das ist Bein von meinem Bein. Oder wird er den Kopf schütteln und sagen, ich kenne euch nicht. Und sie sagen, Herr, Herr, er sagt, ich kenne euch nicht. Weichet von mir, ihr Verdammten. Welch eine Kraft liegt in dem Kreuze Christi. Paulus schreibt an eine Gemeinde, das Wort vom Kreuz ist Torheit denen, die verloren werden. Aber uns, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Und die Kraft ist größer als irgendeine andere Macht in dieser Welt. Es gibt verschiedene Mächte, es gibt verschiedene Strömungen. Aber kein Strom, keine Kraft und keine Macht so gewaltig wie das Wort vom Kreuz. Seine Gotteskraft ist. Haben Sie die Gotteskraft schon erlebt? Der Mensch, der die Kraft erlebt hat, kann man nicht übersehen. Die Frau kann es bezeugen, wenn der Mann von dieser Kraft erfasst ist. Der Mann kann es bezeugen von der Frau. Die Kinder können es von den Eltern bezeugen und die Eltern von den Kindern. Und wenn man ein Dutzend Kinder hat und nur ein Kind hat die Kraft erlebt, kann man das nicht übersehen. Da braucht der Mensch nicht zu reden, das Leben wird es bezeugen. Die Kraft des Kreuzes Christi hat ihn erreicht. Lieben Freunde, wir, die wir heute Abend hier versammelt sind, haben wir die Kraft schon erlebt? Oder ist das Wort vom Kreuz uns noch Torheit? Wie ich sagte von der Auferstehung, dass manche nicht mehr davon wissen als der Osterhase und Ostereie. Die Auferstehungskraft Jesu Christi, ist die so mächtiglich wirksam in ihrem Leben? Bei der Arbeit, zu Hause, im Schlafraum, in der Küche, überall wo wir sind. Dass alle Welt das bezeugen kann. Jesus lebt. Denn dieser Mensch ist mit ihm aufgewacht, auferweckt von den Toten. Er war tot in seinen Sünden. Er lebt jetzt aber. Ganz neu geschafft. Ich denke, das Erlebnis mit dem blinden Afrikaner werde ich nie verleben. Als seine geistlichen Augen geöffnet wurde und er sah, worum es ging, warum Jesus gestorben ist. Oh, lieben Freunde, Jesus ist nicht gestorben, nur dass unsere kranken Kinder geheilt werden. Und dass der Lazarus geheilt wird. Der ist gestorben und ist nicht geheilt worden. Aber weil er geistlich das Heil erfahren hat, ist er dort, wo er heute sich befindet. Und darum geht es, um das geistliche Heil. Es ist vollbracht. Es ist ein ewiges, ein volles. Der Gesangvers sagt, ein ewiges, ein volles, ein freies Heil hat Gott für uns erfunden. Er hat das Lösegeld bezahlt. Und es ist vollständig bezahlt. Fehlt nichts. Denken Sie an Matthäus 5, als der Herr sagte, wenn du mit deinem Feind gehst, mach Frieden auf dem Wege, solange du mit ihm bist. Wenn nicht, überreicht er dich den Polizisten, der Polizisten den Richter und der Richter wirft dich ins Gefängnis und da kommst du nicht heraus, bis du den letzten Helle, den letzten Pfennig bezahlt hast. Kennen Sie noch alle. Da wird der Mensch im Gefängnis sein für Zeit und Ewigkeit, bis er den letzten Helle bezahlt hat. Und wie will er den bezahlen? Lasst uns Frieden machen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, wenn keiner mehr wirken kann. Wenn es mit dem Bruder nicht stimmt, dann mache Frieden heute. Darum sagt Jesus, wenn du zum Altar kommst und dann fällt es dir ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Geh schnell hin und versöhne dich mit ihm. Lass deine Gabe, wo sie ist. Gott ist kein armer Schlucke. Deine Gabe macht ihn nicht reicher. Die wird ihm nur zum Unsegen. Er sagt, weg damit, behalte die. Deine Tasche ist gut genug dafür. Gott hat kein Interesse daran. Er sagt, geh hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Der Bruder könnte auch eine Schwester sein. Der Bruder könnte auch ein Vater sein. Der Bruder könnte auch eine Mutter sein. Der Bruder könnte auch ein Verwandter sein. Geh hin und mache Frieden mit ihm. Ja, ich habe aber nichts gegen ihn. Er ist der Schuldige, er hat es gegen mich. Jesus sagt nicht, wenn du was gegen ihn hast. Wenn es dir plötzlich beifällt, dein Bruder hat etwas gegen dich, geh hin. Versöhne. Und wenn du das getan hast, dann bringe deine Gabe. Vor dem hat Gott kein Interesse daran. Nun, der Herr Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Da fehlt kein Pfennig, kein geistlichen Pfennig. Alle Verheißungen sind in Erfüllung gegangen. Alles, was Gottes Wort sagt, ist in Erfüllung gegangen. Alles, was das Gesetz sagt, ist in Erfüllung gegangen. Und deine ganzen Sünden auf ihn geladen. es ist vollbracht. Vor dem Jesus das sagte, heißt es schon, Jesus wusste, dass er jetzt alles vollbracht hat. Ein vollkommenes Erlösungswerk. Vergebung der Sünden für uns hat er geschafft. Befreiung, welch Herrlichkeit, ein Leben mit Gott hat er geschafft für uns. Verlangst du mal danach oder nicht? Jeder Mensch in dieser Welt ist für Gott geschaffen. Und wenn wir Gott nicht kennen, wenn Gott keine Wirklichkeit ist in unserem Leben, dann ist da eine Lücke. Und dann ist da ein Sehnen. Das war schon in meinem Leben von frühester Jugend. Ich wusste nicht, was der Sinn des Lebens ist als Kind. Bis ich erkannte, es ist Gott. Wir sind für Gott geschaffen. Ein Fisch kann nicht ohne Wasser leben. Und wir können nicht ohne Gott fertig werden. Hol den Fisch aus dem Wasser. Dann kann er nicht existieren. Dann kann er nicht leben. Dann besteht nur eine Möglichkeit, in die Pfanne. Verstehen Sie das, wenn Sie gebraten in der Hölle? Das wahre Leben finden wir nur in Jesus Christus, in Gott allein. Da denke ich an ein Mädchen in Südafrika, die hieß Sophie. Und dieses Mädchen hatte nur Jungs im Kopf, war ein weltliches Mädchen. Und welche weltliche Mädchen haben ja gewöhnlich nur Jungs im Kopf. Haben sogar einige, die sich Christen nennen und wissen nicht, dass sie keine echten Christen sind. Und die freute sich immer, wenn sie einen Freund hatte. Und dann hat sie einen Freund bekommen. Und die besuchten sich. Das war eine Herrlichkeit. Bei manchen lieben die Unverheirateten sich ja mehr als die Verheirateten. Das ist der Teufel. So wirkt er. Stellt die Sachen auf den Kopf. Die Unverheirateten können nicht genug miteinander sein. Können sich nicht genug die Hände halten. Können sich nicht genug drücken und küssen und beieinander sein. Aber wenn sie verheiratet sind, können sie nicht weit genug auseinander sein. Das ist eine verdrehte Welt. Und Jesus redet von diesem verkehrten Geschlecht. So ist es in der Welt heute. Und dieses junge Mädchen war von dem getrieben. Und dann hatte sie einen Freund. Und immer wieder waren sie beieinander. Die konnten zusammen leben, ohne verheiratet zu sein. Und eines Tages kam dieser Junge und besuchte sie wieder. Und sie hatte den Tisch bereit, gedeckt. Aber er sah nicht glücklich aus. Ein Mädchen bringt ja auch keinem Jungen Glück. Das bringt nur Jesus Christus. Und kein Junge bringt das Mädchen Glück, außer Jesus Christus. Kein weltlicher Freund kann das bringen. Und er saß mit ihr und sie sah wohl, dass er nicht glücklich aussah und meinte, sie hätte nicht genug den Tisch gedeckt. Und sie brachte dann noch einiges, um dass es schön ist, aussah auf den Tisch. Aber alles schien ihn nicht zu beeindrucken. Und dann sagte sie, was ist mit dir denn los? Er war sich dessen bewusst. Was ich haben sollte, habe ich nicht. Und dann schlug sie vor und sagte, komm, wir gehen zum Indischen Ozean. Komm, wir gehen zur Küste. Ich liebe den Indischen Ozean. Er ist nicht so wie das Mittelmeer und Nordsee. Indische Ozean ist lebendig zu allen Zeiten. Wer es nicht weiß, muss mal hin und dort schwimmen. Und dann wird er verstehen, wovon wir reden. Komm, wir gehen denn zum Indischen Ozean und schwimmen dort. Ja, sagte gut. Gingen in den Bus und saßen und waren auf dem Weg zum Indischen Ozean. Und unterwegs kamen drei junge Männer herein mit strahlenden Gesichtern. Und setzen sich vor dieser Sophie mit ihrem Freund. Und da fingen sie im Bus an zu singen von Jesus Christus. Vom Heil in ihm. Seit lang waren wir in unseren Sünden, irrten herum und kannten dich nicht. Da kam Jesus und rettete uns und befreite uns. Sie schämten sich nicht. Froh seien sie von ganzem Herzen, aus ganzem Halse, Und das imponierte diesen Mann, den Freund von der Sophie. Dadurch wurde er fast, als sie zur nächsten Station kamen, als der Bus stoppte, standen diese drei Männer auf. Und was geschah? Der Freund von Sophie stand auf, feuchte sie nach und sagte, das will ich haben. Und ließ seine Freundin da allein sitzen im Bus. Da haben ihre Wege sich getrennt. Er hatte den gefunden, der für ihn am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Und der am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, der sagt, wer Vater oder Mutter, Frau oder Kinder mehr liebt als mich, ist mein nicht wert. Der geht über alles. Keine Frau kann dem Mann so köstlich sein. Keine Mann der Frau. Kein Kind der Mutter. Und keine Mutter fürs Kind als Jesus Christus. Der geht über alles. Können Sie verstehen, dass ich sage, ein Mädchen, das Christ ist, kann nicht Jungens im Kopf haben. Die hat Jesus Christus nicht nur im Kopf, sondern im Herzen. Die wird nicht von der Fleischeslust umhergetrieben. Und Heiratssucht, sondern Jesus Christus für den zu leben. Die träumt nicht vom Heiraten Tag und Nacht und hat schlaflose Nächte, sondern Jesus Christus ist Nummer eins in ihrem Leben. Und wenn es Gottes Wille ist, dass sie heiratet, dann bittet sie Jesus Christus um Erlaubnis und nicht nur Vater und Mutter. Wir haben ein Mädchen in Südafrika, wir haben eigentlich viele, aber über eine Mädchen möchte ich sagen, die Eltern steuerten das Kind und sagten, Tochter, nicht den Weg gehen. Das ist nicht der Weg. Aber ich sage sehr oft in dieser Welt, wenn ich predige, es gibt keine dummeren Köpfe als Schafsköpfe. Und das sind die Mädchen. Wenn die eine Hose sehen, sind sie umgestoßen, werden vom Wind hin und her getrieben. Ob die Hose verheiratet ist oder nicht, wie ein Verrückter folgen sie denen nach. Und die Eltern steuerten diese Tochter und sagten, Tochter, das ist nicht der Junge für dich. Das ist nicht der rechte Weg. Aber wenn ein Mädchen verliebt ist, nützt alles Redens nichts. Die eigene Mutter, die das Kind in die Welt geboren hat, und gebracht hat. Der eigene Vater, der sein Leben geopfert hat fürs Kind. Das taucht nichts. Dieser Junge, wenn man auch nicht weiß, wo er herkommt und wo er hingeht, den folgt man. Und dieses Mädchen, gegen den Willen der Eltern, hat diesen Jungen geheiratet und sagte, dann tue ich es nicht hier, dann gehe ich in eine andere Kirche und werde da von einem anderen Pfarrer getraut. Es gibt ja Pfarrer, die freuen sich, wenn sie jemanden trauen können. Ob es stimmt oder nicht, darum geht es nicht. Nach einigen Jahren bekam sie ein Kind. Als sie das Kind bekam, ging sie schon durch Höllenqualen. Da war schon ein Katze- und Hund-Verhältnis. Er hat sie geschlagen. Es gab Krach, Zank und Streit, Tag ein, Tag aus. Bis schlussendlich er mit Abenden hufte und die Ehe sich trennte, wurde geschieden. Sie schlug sich durch mit dem kleinen Sohn, hatte nichts, musste den versorgen. Der Sohn ist jetzt so groß, aber heimlich, verheimlicht er das Mutter, lügt der Mutter etwas vor und ist immer beim Vater. Und geht den Weg des Vaters. Und als ich neulich mit ihr sprach und sagte, ja, was sagst du nun? Sie sagte, oh, es ist zu spät. Ich habe nicht gehorcht. Ich wollte nicht hören. Wo man mit sündigt, wird man gestraft. Es war eine kurze Zeit, Herrlichkeit. Nun geht sie durch die Hölle und Höllenqual. Sind sie schon zu Jesus Christus gekommen und haben sich diesen Mann von Golgatha ausgeliefert, reine Bahn gemacht? Du sagst, Herr, du hast meine Missetat getragen. Ich danke dir dafür. Verzeih mir, dass ich gesündigt habe. Verzeih mir, dass ich es nicht in Ordnung gebracht habe. Er wartet darauf. Ihn dürstet. Vielleicht dürstet ihn danach, dass er sagt, ich habe für diesen Menschen geblutet. Ich habe das Lösegeld bezahlt. Aber wann werde ich die Frucht sehen in seinem Leben? Ist die Frucht schon zu sehen? Kann Jesus sich schon satt sehen an ihrem Leben? Das, was er vollbracht hat, ist das schon in Wirkung getreten in ihrem Leben? Ist es auch in ihrem Leben schon vollbracht?